Feuerwehrmann mit einer Schusswaffe bedroht.
Polizei und Rettungskräfte massiv angegriffen.
Streifenwagen mit Pyrotechnik beschossen worden.
Widerlichen Art von Kriminalität, die wir unterbinden müssen.
Demonstranten werfen Steine, zünden Pyrotechnik.
Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein.
Das wild gewordene Polizisten.
Viele Schwerverletzte.
Böller auf Einsatzfahrzeuge der Polizei, Clankriminelle im grünen Gewölbe, ein Prinz im Tweed-Jackett und eine AfD-Richterin, die einen Staatsstreich planen. Wie kriminell ist Deutschland heute im Jahr 2023? Glaubt man den Statistiken, dann sinkt die Kriminalität hier seit Jahren. Deutschland gilt als sicheres Land. Aber wie ist das Gefühl? Fühlen wir uns sicher? Seit 2017 gibt das BKA eine Umfrage zum Sicherheitsgefühl heraus oder erhebt diese Umfrage und die sagen etwas anderes. Insbesondere Frauen fühlen sich beispielsweise nachts, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, nicht sicher. Tut die Polizei also genug für unsere Sicherheit? Oder tut sie sogar manchmal zu viel? Bilder von schlagstockschwingenden Polizisten bei Klimaprotesten führen bei nicht wenigen zur Frage, wann ist Polizeigewalt unverhältnismäßig? Darüber und über manche andere heikle Frage wurde gestern Abend im Berliner Atrium der FAZ gestritten. So heftig wie bei wenig anderen unserer bisherigen Junge-Köpfe-Abende. Es ging zwischenzeitlich wirklich emotional ziemlich hoch her, was wahrscheinlich weniger an unserem Gast, der BKA-Beamtin und Polizeigewerkschafterin Marina Hackenbroch, als am gegenwärtig wieder skeptischer werdenden Klima gegenüber der Staatsgewalt generell. Ich freue mich jedenfalls, Ihnen heute Ausschnitte des Gesprächs von gestern präsentieren und zusammen mit meiner Kollegin Helene Bobrowski einordnen zu dürfen. Mein Name ist Simon Strauß. Heute ist Mittwoch, der 25. Januar und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten unseren Podcast noch besser machen und deshalb startet die FAZ ihre große Podcast-Umfrage. Sagen Sie uns also, was gefällt Ihnen am FAZ-Podcast für Deutschland und was stört Sie? Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, um an unserer Online-Umfrage teilzunehmen. Sie können, ganz wichtig, auch etwas gewinnen, nämlich einen unserer exklusiven FAZ-In-Ear-Kopfhörer. Eine anonyme Teilnahme ist aber natürlich auch möglich. Den Link finden Sie zur Umfrage ganz oben in den Shownotes zu diesem Podcast. Mit mir hier im Berliner Podcast-Studio ist wieder meine Co-Moderatorin Helene Bobrowski aus der Politikredaktion. Grüß dich, Helene.
Hallo, Simon.
Bevor wir jetzt zu unserem Gast und dem kontroversen Gespräch gestern kommen, kurz die Frage bei dir. Bist du in letzter Zeit eigentlich Opfer einer kriminellen Handlung geworden?
Da fällt mir als erstes ein, dass mein wütender Sohn gelegentlich mir vors Schienbein tritt. Was aber der
dass ist jetzt nicht strafrechtlich belangbar.
Nein, aber es liegt allein daran, dass er natürlich noch nicht strafmündig ist. Nein, aber tatsächlich überleg, gerade ist es jetzt, glaube ich, 2-3 Jahre her, dass mir sozusagen jedenfalls in Berlin eine der typischsten Straftaten widerfahren sind, nämlich ein Fahrradklau. War doof, aber natürlich nicht in der Hinsicht jetzt, hat das keine nachhaltigen Wirkungen.
Das wäre jetzt kein Verbrechen, was unser Gast gestern verfolgen würde. BKA, verantwortliche Repräsentantin, wer war das, die gestern bei uns hier zu Gast war, bei den jungen Köpfen?
Ja, wir hatten eine Polizeibeamtin bei uns, die am BKA arbeitet, am Bundeskriminalamt, dort in der Führungsebene tätig ist, schon seit einigen Jahren, seit über 10 Jahren ist sie schon im Polizeidienst, ist studierte Kriminologin und hat im BKA so eine Karriere hingelegt, war erst im Rauschgiftbereich dort und ist jetzt eben aufgestiegen. Sie ist außerdem, und in dieser Eigenschaft war sie auch hier, Polizeigewerkschafterin, und zwar bei der Gewerkschaft, die sich Bund Deutscher Kriminalbeamter nennt. Das ist die Vertretung insbesondere der Kriminalpolizei, also eine Gewerkschaft, die, man kann sagen, rot eingefärbt ist, also anders etwa als die deutsche Polizeigewerkschaft, deren Chef Rainer Wendt ist, die ja gerne so mit sehr provokanten und auch teils vielleicht populistischen Thesen an die Öffentlichkeit gehen, ist der Bund Deutscher Kriminalbeamter, würde ich sagen, differenzierter, hat aber auch eine klare Position, die wir auch gestern gehört haben.
In der Tat, ich fand auch sozusagen als Fachfremder, dass das eindrucksvoll war, mit welcher Straightheit sie sozusagen da auch auf kontroverse Fragen geantwortet hat. Es war jetzt eben niemand, die groß auf den Putz geschlagen hat und trotzdem haben allein die Themen natürlich für sehr, sehr viel Unruhe auch im Saal gesorgt. Das werden wir gleich auch zum Teil einspielen. Eine der zentralen Ausgangsfragen, die wir hatten, banden sich dann an ein aktuelles Ereignis an. So aktuell ist es jetzt auch nicht mehr, aber trotzdem die Klimaproteste in Lützerath, die Frage, ob es dort unverhältnismäßige Polizeigewalt gegeben hätte oder nicht. Und dazu hat sie dann ziemlich differenziert geantwortet. Hören wir doch da gleich zu Anfang einmal rein.
So, das Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, wie verhalten Sie sich dazu beim Thema?
Meinen Sie jetzt unrechtmäßiges Polizeihandeln oder ungerechtes?
Ja, differenzieren Sie mal, was sind die Unterschiede?
Gut, bei unrechtmäßig geht man ja erstmal davon aus, dass es auch ein rechtmäßiges Handeln gibt. Ne? Mhm. Die Polizei hat Vorgaben, Gesetze, die sie sich halten muss bei der Ausübung ihrer Aufgaben oder beziehungsweise ihrer Maßnahmen. Und wenn sie sich daran hält, dann ist es entweder rechtmäßig oder unrechtmäßig. Ungerechtes Polizeihandeln ist meines Erachtens, kann sowohl rechtmäßig als auch vielleicht unrechtmäßig sein. Also es ist schwierig, jetzt mit diesen Begriffen da wirklich eine Differenz herzukriegen. Wenn Sie meinen, ob Polizei sich auch falsch verhält heutzutage, dann definitiv ja.
Interessant. Also Sie würden sagen, es
gibt... In Teilen, ne? Also jetzt
ja, natürlich. Es gibt aber ein ungerechtes Verhalten, was aber nicht notwendig unrechtmäßig sein muss.
Dann müsste man natürlich erst sich angucken, sind unsere Gesetze tatsächlich immer alle gerecht und werden nicht einzelne Bevölkerungsgruppen vielleicht auch von Gesetzen, die rechtmäßig entstehen, benachteiligt?
Haben Sie da so vor Augen, was könnten das für Situationen sein, für ungerechtes Polizeiverhalten?
Es gibt Polizeigesetze in den Bundesländern, die beispielsweise sagen, dass das Gebiet vor einem Geflüchtetenheim per se ein gefährlicher Ort ist und alle Menschen, die sich dort aufhalten, können quasi anlassunabhängig kontrolliert werden. Mhm.
Das ist von der Gesetzgebung, also sozusagen gesetzlich gedeckt, aber Sie würden sagen, es ist ungerecht, dass die Polizei...
Meine persönliche...
Ja, natürlich, darum geht es ja heute auch. Sie sprechen ja nicht als sozusagen jetzt im Dienst oder als BKA, sondern Sie sprechen auch persönlich. Aber das finde ich eben interessant, weil ich glaube, das geht häufig ja durcheinander, auch bei der Diskussion um den Polizeieinsatz in Lützerath, bei den Klimaprotesten, aber auch grundsätzlich, wie die Polizei sich dort verhält, wird ja schnell gesagt, das wäre eben unverhältnismäßige Gewalt, die eingesetzt worden wäre. Wie zu einem anderen großen Thema, wie ist Gewalt in Ihrer Sicht überhaupt zu rechtfertigen bzw. zu kategorisieren? Was heißt unverhältnismäßig, was heißt verhältnismäßige Gewalt? Sie haben beide ein Interview gemacht, ihr beide habt ein Interview gemacht in der FAZ, wo Sie, glaube ich, gesagt haben, es gibt durchaus einfach rechtmäßige Gewalt. Der Knüppel, der zuschlägt, hat Recht in bestimmten Situationen.
Interessante Formulierung. Also es ist so, dass Polizei ja als Gewaltmonopol per se schon mal die Gewalt innehaben darf. Also die Polizei darf Gewalt ausüben, um bestimmte Aufträge, den gesetzlichen Auftrag insbesondere, auszuführen.
Ja.
Und das wird eben legitimiert durch Gesetze. Wenn Polizei Maßnahmen durchsetzen muss, dann darf sie den unmittelbaren Zwang anwenden. Und dieser unmittelbare Zwang ist klar definiert im Gesetz. Was das ist, bei welchen Voraussetzungen der angewendet werden darf. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und eben die Gewalt verhältnismäßig ist, das heißt, sie schießt nicht über das Ziel hinaus, sondern sie steht im Verhältnis zu dem, was eben durchgesetzt werden möchte oder soll, dann ist die Polizeigewalt rechtmäßig. Dann ist das legitim, dass eben Gewalt angewandt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn aber die gesetzlichen Voraussetzungen nicht da sind oder die Gewalt unverhältnismäßig ist in Verbindung zum Ziel, dann ist es eben rechtswidrige.
Also eine Gruppe von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die dort sitzt, einfach nur sitzt, blockiert, die darf nicht mit dem Knüppel sofort traktiert werden. Das wäre unverhältnismäßig. In dem Moment aber, wo sie sich zur Wehr setzt, schon?
Das ist sowas entscheiden Gerichte. Also jetzt so pauschal kann man das sicherlich nicht sagen, aber natürlich friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten, die keine Gewalt gegen die Polizei anwenden, dürfen nach meinem Empfinden nicht mit einem Schlagstock traktiert werden. Ne?
Also die Bilder, die wir da dann bei Lützerath gesehen haben, würden auch Sie sagen, wäre unverhältnismäßig gewesen?
Ich habe tatsächlich kein Bild gesehen, wo sitzende Demonstrantinnen mit Schlagstöcken traktiert wurden. Also wenn es das gegeben hat, das mag sein, aber ich habe keins gesehen.
Sondern wann wurden Sie traktiert mit Schlagstöcken?
Es gab bei der Demonstration ja die Situation, es gab eine Versammlung, die war angemeldet, die war rechtmäßig, eine größere Personengruppe entfernt hat von dem Versammlungsgebiet. Und das ist so, Versammlungen sind dann eigentlich örtlich begrenzt. Also dann wird gesagt, da dürft ihr euch versammeln, da dürft ihr auch das Grundrecht ausüben. Aber wenn eben von diesen Auflagen abgewichen wird, dann darf die Polizei eingreifen. Und in diesem Fall war es so, dass eben eine große Personengruppe sich zu dem abgesperrten Gebiet und auch zur Abbruchkante bewegt hat. Mhm. Und da war eben der Auftrag der Polizei, dieses Gebiet zu schützen. Mhm. Das heißt, dafür zu sorgen, dass keine Zivilistinnen und Zivilisten auf dieses Gebiet kommen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass mehrere, ich meine, es waren so ein paar tausend Menschen, die sich da bewegt haben auf die Polizistinnen und Polizisten. Und Sie müssen sich vorstellen, die standen ja nicht in einer Mehrfachkette, sondern die standen einzeln nebeneinander. Wenn so eine große Personengruppe auf einen zugerannt kommt, dass es zum einen beängstigend ist, also ich hätte Angst gehabt, und zum anderen ja auch der Auftrag irgendwie umgesetzt werden muss. Und in diesen Fällen halte ich es für opportun, dass der Schlagstock gezogen wird, zunächst um zu drohen und dann um ihn anzuwenden.
Allerdings, das muss immer eins nach dem anderen sein? Erst drohen, dann anwenden?
Idealerweise wird erst gedroht, ja.
Ah ja, interessant. Okay.
Ja, Helene, da haben wir jetzt ja schon eines der zentralen Probleme auch ein bisschen gehört. Die Frage nämlich, wie kann die Polizei eigentlich sozusagen Herr über die Öffentlichkeit werden oder läuft sie eigentlich immer hinterher? Diese Social-Media-Bilder, die da ja auch rumgegangen sind, die eben offensichtlich suggeriert haben, wenn man die so gesehen hat, war man ja auch von schockiert, unverhältnismäßiger Einsatz von Polizeigewalt. Sie sagt jetzt aber, man muss es im Kontext sehen und eigentlich haben wir gar keine Chance, der Öffentlichkeit klarzumachen, dass da ja Dinge vorgefallen sind, auf die wir geantwortet haben. Siehst du das als ein zentrales Problem, dass die Polizei in Deutschland zu wenig Medienstrategie hat?
Na, die Medienstrategie der Polizei hat sich schon verbessert. Die machen ja mittlerweile eine ziemlich aktive Medienarbeit, die übrigens solche Einsätze auch begleitet. Also die, da wird auch zwischendurch kommuniziert. Und trotzdem ist es für die Polizei, glaube ich, schwierig, die Debattenhoheit zu kriegen. Vielleicht kann man es so formulieren, weil natürlich Bilder, und das sind ja häufig eben nur kleine Ausschnitte von Vorfällen, in denen vermeintlich oder manchmal ist es ja auch tatsächlich so, der Eindruck entsteht, dass Polizei übermäßige Gewalt einsetzt. Die haben eine unglaubliche Wirkung, gehen sehr schnell viral und passen natürlich bei vielen Leuten genau in das Bild der Polizei, das sie haben. Und dieses Bild ist eben nicht mein Freund und Helfer, sondern da kommt eben noch ein altes Feindbild doch wieder hoch. Und das wird insofern bedient und das verselbstständigt sich dann sehr schnell. Und da hat die Polizei mit ihren Erklärungen vielleicht auch und die eben auch nicht jedem einleuchtend. Also das Bild ist natürlich auch, warum da sind irgendwelche Jugendlichen, die selber nicht bewaffnet sind und die denen tritt die Polizei gegenüber mit kompletter Schutzausrüstung, Schilden und dann auch noch einem Knüppel. Das ist doch sozusagen von vornherein ein Kräfteungleichgewicht und so weiter. Und in Wahrheit ist es natürlich auch anders. Also Lützerath sind 100 Polizisten Opfer von Gewalt geworden. Es gibt schon auch eine Militanz, nicht nur jetzt in Lützerath, sondern natürlich auch in anderen Demonstrationen. Und man muss auch sehen, die Polizisten sind dort ja am Ende nicht freiwillig. Das hat sie ja auch an anderer Gelegenheit gestern gesagt. Viele von denen fällt so ein Einsatz auch schwer, weil sie natürlich mit den Ideen vielleicht der Klimabewegung als solcher, also den Zielen, die sie verfolgen, durchaus sympathisieren und sagen, sie finden das eigentlich auch richtig, dass Jugend auf die Straße geht so und demonstriert. Oder die, als sie sagt, die haben vielleicht auch Schwierigkeiten umgekehrt damit, eine rechtsextremistische Demo zu schützen. Aber Polizei hat halt die Aufgabe, die Gesetze umzusetzen und durchzusetzen, wie sie eben bestehen. Und ich fand das schon interessant, wie sie das erklärt hat. Und eben dieser Punkt, die Polizei muss neutral sein und kann natürlich deshalb auch nicht in derselben Art und Weise auf Social Media agieren, wie jetzt irgendwelche Aktivisten oder andere, die meinungsgetrieben unterwegs sind.
Genau zu dem Punkt, politische Neutralität der Polizei, du hast es schon angesprochen, da hat sie sich sehr entschieden geäußert auf den Zwischenruf einer Zuhörerin hin, die fragte, warum man als Polizei denn überhaupt gegen etwas so Gutes sein könne wie den Klimaschutz. Eine so gute Sache, da dürfe man doch nicht gegen vorgehen. Da hören wir jetzt herein.
Das ist nicht die Aufgabe der Polizei, sondern das ist die Aufgabe der Politik und die Aufgabe der Gesetzgebung. Wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland und die Polizei ist die Exekutive. Wir sind die ausführende Gewalt. Die Polizei hat einen Auftrag. Also die Gesetze in Deutschland gelten, die sind da. Und nur weil man der Auffassung ist, dass die Gesetze vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, kann doch eine Polizei nicht einfach sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Das ist in anderen Ländern passiert das. Da kommt es dann auch immer wieder zu Putschen, bei denen sich die Polizei auch betätigt, wo dann einfach das demokratische oder das gesellschaftliche Konstrukt ausgehebelt wird. In dem Moment, wo sich Staatsinstitutionen nicht mehr an die geltenden Gesetze halten, haben wir ein großes Problem. Und dementsprechend halte ich es für wichtig und für richtig, dass die Polizei sich natürlich weiterhin an ihren Auftrag hält. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es viele Polizistinnen und Polizisten gibt, die beispielsweise große Probleme damit haben oder hatten, Lützerath zu räumen oder so, weil man einfach die eigenen Werte vielleicht anders gelagert sieht. Oder ganz ehrlich, ich glaube auch ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen ein Problem damit haben, Nazi-Demos zu verteidigen oder beziehungsweise zu schützen. Aber das ist einfach der Auftrag. Der Auftrag der Polizei ist es, diese Staatsfunktion aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört es, dass die Gesetze geschützt werden. Und dazu gehört es auch, das Chaos zu verhindern. Und in dem Moment, wo die Polizei selber Teil des Chaos wird, haben wir echt ein Problem. Und dementsprechend, ja, wenn Sie sagen, Polizei ist willfähriger Ausführungsorgan, es ist die ausführende Gewalt, ja. Aber da muss die Politik die Gesetze ändern. Und da muss angesetzt werden. Und nicht, die Polizei kann das nicht ändern.
Also der Auftrag von Polizei, so hat das Marina Hackenbruch sehr deutlich, klar und ohne jedes Zugeständnis, wenn man so will, formuliert, ist die Staatsfunktion aufrechtzuerhalten und das Chaos zu verhindern. Ist denn das, Helene, wenn du jetzt als politische, auch innenpolitische Betrachterin auch die Arbeit der Polizei verfolgst, trifft das auf immer mehr Widerstand in den letzten Jahren? Also Flüchtlingskrise, aber dann vor allem auch Corona, Verschwörungsmilieus, Reichsbürgerszene. Hat man das Gefühl, dass die Polizei wieder stärker für etwas herhalten muss, nämlich den Staat, als noch vor so vielleicht 10, 15 Jahren?
Na, was man schon beobachten kann natürlich, und das ist jetzt fast mittlerweile schon eine Binse, ist, dass die Polarisierung in der Gesellschaft zugenommen hat, dass die Debatten härter geworden sind. Das ist die Frage, was eigentlich Mainstream ist, gar nicht mehr so leicht zu sagen ist, sondern sehr milieuabhängig ist. So, und da hat natürlich auch die Polizei eine andere Rolle, weil der Staat natürlich eine andere Rolle hat. Also wir hatten das, ich stelle schon eine Verschiebung fest, dass es auch mittlerweile große Ablehnung nicht nur unseres Systems, sondern auch des Staates und seinen Institutionen gibt. Nicht ohne Grund hat der Verfassungsschutz zum Beispiel eine eigene Beobachtungskategorie eingerichtet, die nennt sich Delegitimierung des Staates und seiner Repräsentanten. Also wir haben ja auch Übergriffe und ja sogar tödlich endende Anschläge auf Politiker gesehen in den vergangenen Jahren. Lübcke zum Beispiel aus Kassel, der Regierungspräsident, und andere, die Kölner Oberbürgermeisterin, das ist alles etwas, das die Sicherheitsbehörden ja absolut zu Recht im Auge haben. Und da ist natürlich die Polizei, die diesen Staat ja schützen muss und natürlich auch Repräsentant dieses Staates ist, auch in einer anderen Rolle. Wobei man natürlich, wenn man jetzt historisch das betrachtet und etwas weiter zurückgeht in der Zeit, diese ganz heftigen Auseinandersetzungen, also Stichwort Bullenschweine. 68er Generation, das gibt es heute nicht mehr. In Umfragen ist eigentlich der Zuspruch zur Polizei, das Vertrauen in die Arbeit der Polizei relativ gesehen recht hoch.
Mhm. Linksradikalen und rechtsradikalen Milieus wahrscheinlich dann nochmal anders, aber in der Breite der Gesellschaft. Okay, eines der zentralen Kritikpunkte, die allerdings dann doch eben immer wieder auch gegen die Polizei angeführt wird und auch gestern ein kontrovers Thema war, ist die Frage sozusagen, wie rassistisch sind bestimmte Mechanismen, Strukturen, Auswahlkriterien für Checks und Sicherheitsüberprüfungen. Bist du eigentlich der Meinung, dass man die Herkunft von Tätern nennen sollte, medial?
Also die Frage stellt sich ja auch immer an Journalisten übrigens, ne? Und da sagt ja der Pressekodex, gibt ja eine ziemlich eindeutige Antwort und sagt, also beziehungsweise eine zweideutige Antwort, also dann, wenn es für die Berichterstattung relevant ist, ja, was natürlich dann auch im Auge des Betrachters, die kann man so und so auslegen. Trotzdem ist natürlich der Ansatz, finde ich, richtig und gilt vielleicht auch für die Polizei, dass man sagt, also wenn es eben für die Beurteilung der Gesamtlage eine Relevanz hat, dann muss man es nennen. Und ich glaube eigentlich, dass es für das Vertrauen in die Polizei, für möglichst große Transparenz wichtig ist, sich Dinge nicht, also gar nicht in den Ruf zu kommen, irgendetwas zu verschweigen, sondern die Dinge so zu nennen, wie sie sind. Und bei Kriminalität würde ich sagen, ist die Nationalität jedenfalls mal nicht irrelevant, weil, und das hat ja auch Frau Hackenbruch gestern erzählt, sie hat es ja immer Desintegrationserfahrung genannt, also die Frage, sie hat auch als Kriminologin, sieht es ja so, dass Kriminalität auch Ausdruck davon ist, jedenfalls oft Ausdruck davon ist, dass jemand in der Gesellschaft eben nicht Teil der Gesellschaft ist, also der Straftäter stellt sich außerhalb sozusagen der regelkonform sich verhaltenden Gesellschaft. Und dass das natürlich insbesondere Leute sind, die hier nicht aufgenommen werden, die hier nicht angekommen sind. Sie hat auch gesagt, auch deutsche Staatsangehörige, die hier aufgewachsen sind, können sich desintegrieren, zum Beispiel durch einen sozialen Abstieg. Aber es sind eben auch häufig Leute, die hier neu ins Land kommen oder die auch in zweiter, dritter Generation das Gefühl haben, sie gehören nicht richtig dazu. Das ist natürlich keine Entschuldigung für Kriminalität, aber es ist natürlich, wenn man an präventive Strategien denkt, wie bekämpft man Kriminalität, ein Ansatzpunkt zu sagen, man muss dann die Leute eben besser integrieren. Also sie hat einen differenzierten Blick und den habe ich, wenn auch in anderen Nuancen auch, und denke deshalb heute gerade in diesen Unterstellungen, mit denen man auch als Journalistin, als Journalist oder als Polizei zu tun hat, ist es gut, die Dinge beim Namen zu nennen. Und häufig ist es ja übrigens so, das hat ja auch die Silvester-Debatte in Berlin gezeigt, dass es zunächst so aussah, als sei der große, große Teil der Beschuldigten bei den Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte, als seien das Ausländer. Und dann stellte sich schnell heraus, nein, zwei Drittel waren Deutsche.
Dann die Frage, Deutsche mit Migrationshintergrund, deswegen die Frage, die ja gestern auch so ein bisschen bei mir durcheinander ging, wenn, das war ja glaube ich die CDU-Fraktion, die das dann auch mal nachfragte, wenn das also nicht bei der Nationalität klar gemacht ist, müssen wir nach den Namen fragen.
Nach den Vornamen fragen, genau. Da hat ja dann
wird es natürlich irgendwann auch absurd.
Dann wird es absurd. Da hat der Bundesjustizminister darauf hingewiesen, der ja Marco mit Vornamen heißt und sagt, also Marco mit C, da könne man glauben, er habe italienischen Ursprung, während Udo De Fabio mit Vornamen eben Udo heißt, also sehr deutsch klingt, aber tatsächlich aus Italien kommt. Also da kommen wir natürlich in eine ganz merkwürdige Debatte, zumal ja Migrationshintergrund, das darf man nicht vergessen, eine andere Definition hat, als man landläufig glaubt, nämlich dass ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist, sondern hier eben her migriert ist. Und das kann jegliches Land sein, also mit dem Opfer von Diskriminierungen, die ja häufig eben an dem äußerlichen Aussehen festgemacht werden, stimmt das jedenfalls nicht zu 100% überein.
Gut, du sagst jedenfalls, man sollte die Herkunft von Tätern durchaus ansprechen. Was sagt Marina Hackenbruch? Das hören wir jetzt einmal.
Wenn Sie meinen jetzt die Herkunft oder ob jemand Migrationsbiografie hat, dann ist meine persönliche Meinung, dass das tatsächlich oder dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man das per se immer negiert. Man muss
negiert.
Richtig.
Okay.
Also man sollte es ansprechen. Allerdings muss man es in den Gesamtbezug stellen. Also es reicht nicht zu sagen, wir haben ein Problem mit Integration oder die Menschen mit Migrationsbiografie waren das, die jetzt beispielsweise an Silvester die ganzen Übergriffe begangen haben, weil das nämlich Ausländer sind. Das greift deutlich zu kurz. Nichtsdestotrotz muss man ansprechen, wenn man eine bestimmte Überrepräsentanz in Anführungszeichen hat, dann muss man
Warum?
Das ansprechen.
Warum? Also aus Gründen der Glaubwürdigkeit, Transparenz oder was ist der Aspekt? Damit die Polizei sich nicht vorhalten muss, irgendwas zu vertuschen.
Ja, und weil natürlich ist ein Faktum, dass natürlich fehlgeschlagen oder schlechte Integration in Anführungszeichen oder Desintegration natürlich ein Faktor sein kann für Kriminalität. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen, die nach Deutschland migrieren oder die Migrationsbiografie haben, per se kriminell werden, sondern auch Deutsche, autochthon Deutsche können Desintegrationserfahrungen erleben innerhalb dieser Gesellschaft und kriminell werden. Also die Frage ist doch nicht, bin ich integriert, aber nicht, bin ich nicht integriert, weil ich Ausländer bin, sondern warum bin ich nicht integriert? Und natürlich haben Menschen, die migrieren nach Deutschland, vielleicht schlechtere Chancen, weil sie einfach vielleicht in bildungsferneren Milieus aufwachsen, weil sie in anderen Stadtteilen aufwachsen etc. Also diese ganzen Fragestellungen darf man ja aber am Ende nicht ausklammern bei der Frage, warum haben wir vielleicht eine Überrepräsentanz von bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Aber ist das jetzt nicht die Soziologin, die Ihnen spricht oder die Kommentatorenaufgabe, eine Polizistin, die einfach oder eine Pressesprecherin, muss die das alles sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben? Also das frage ich mich halt, weil Sie sagen, das alleine zu nennen reicht nicht aus. Das heißt, man soll die Nachnamen oder die Migrationshintergründe benennen und gleichzeitig aber auch dann soziologisch einordnen.
Genau, nein, guter Punkt. Das macht natürlich hoffentlich nicht die Polizei, aber das macht hoffentlich die Politik.
Okay.
Also idealerweise, klar kann man das noch dazu sagen, aber tatsächlich ist die Polizei ja auch neutral, was das betrifft. Also wenn gesagt wird, wir haben so und so viele Tatverdächtige mit den und den ethnischen Herkünften etc., dann ist das ja per se erstmal neutral. Polizei sagt ja nicht, das waren übrigens alles Ausländer, sondern die Polizei kommuniziert ja neutral. Die Frage ist, was wird daraus gemacht im medialen Diskurs, im politischen Diskurs? Und da muss es eingeordnet werden.
Aus dieser Diskussion folgte dann die Frage nach dem Racial Profiling. Racial Profiling bedeutet, dass die Polizei gezielt nach im Grunde diskriminierenden Gesichtspunkten, also etwa Hautfarbe, Leute kontrolliert, Und eben anders behandelt als die weiße Mehrheitsgesellschaft. Racial Profiling ist in Deutschland ausdrücklich verboten. Es gibt, wird auch in der Polizeiausbildung und so weiter wird das trainiert, dass man eben nicht irgendwie einen vorurteilsgeprägten Blick hat, sondern möglichst alle gleich behandelt. In der Praxis, und das erzählen mir Polizisten immer wieder, ist das natürlich gar nicht so einfach, weil das Verbot von Racial Profiling eben kollidiert mit dem sogenannten Erfahrungswissen der Polizei. Also Polizisten, die jetzt, also klassisches Beispiel im Berliner Görlitzer Park kontrollieren, wo typischerweise eben schwarze Nordafrikaner Drogen verkaufen und eben Beamte, die dort Dienst haben, die kontrollieren eben junge Männer mit schwarzer Hautfarbe und nicht die 80-jährige Frau, die im Park spazieren geht. Und ein Polizist, dem man sagt, du musst jetzt aber auch die Frau kontrollieren, der würde einem natürlich an die Stirn tippen und sagen, geht's noch? Ich weiß doch so ungefähr, wie meine Täter aussehen. Das ist die Realität, mit der die Polizei konfrontiert ist und die Frage, wie sie damit umgeht, haben wir diskutiert und das führte auch im Publikum zu teils sehr heftigen Reaktionen. Es war eben ein Thema, das sehr stark polarisiert.
Also mein Name, ich sage es nochmal, ist June May Tan und ich bin natürlich betroffen von Racial Profiling, ob ich nun am Flughafen stehe oder ob ich in eine Polizeikontrolle gerate oder ob das meine Kinder sind, von denen aufgrund der Vater zwei blond und blauäugig sind, der andere aber auf mich kommt. Ich komme aus zweifach geflüchtete Familie. Meine Großmutter war eine deutsche Jüdin, die sozusagen geflüchtet ist von Deutschland ins Ausland. Und natürlich sind diese Diskussionen, wenn man jetzt, wenn ich um mich herum schaue und das Gefühl habe, ich bin die Einzige, mehr oder weniger im Raum, die klar und deutlich über Racial Profiling sprechen kann, ist diese Diskussion bitter. Ich verstehe sie, aber es ist bitter. Es ist bitter zu sehen, tja Mädchen, du hast Schlitzaugen, du hast schwarze Augen, du kannst noch so gut Deutsch sprechen. Ist dein Problem, dass du bei jeder Polizeikontrolle erstmal geprüft wirst, dass du an jede Grenze geprüft wirst.
Wenn Sie sagen, bei der Diskussion über Racial Profiling sollte man auch mehr über die Menschen sprechen, da gebe ich Ihnen recht. Allerdings wird das in dem Kontext der polizeilichen Diskussion oder jetzt in der politischen Diskussion zu komplex. Wir müssen uns ja darauf beschränken, wie kann man dafür sorgen, dass Polizei bestmöglich rechtmäßig arbeitet. Und da können wir natürlich nur angucken, wie können wir die Gesetze so machen, wie können wir unsere Kolleginnen und Kollegen so ausbilden, dass die das bestmöglich machen und halt darum wissen. Und in diesem Kontext, wenn wir bei der Aus- und Fortbildung sind, da müssen wir natürlich darauf abzielen, dass auch klar wird, was durch Racial Profiling passiert, was den Betroffenen passiert, wie sich das anfühlt. Und da können wir vielleicht ansetzen. Aber ich glaube, in dem Gesamtdiskurs jetzt, ob Polizei Racial Profiling betreibt oder nicht, können wir, glaube ich, die Individualschicksale überhaupt auch gar nicht, auch nur angemessen, wirkungsvoll und sinnvoll adressieren.
Ja, unsere Ausgangsfrage, wie kriminell ist eigentlich Deutschland, entwickelte sich gestern im Laufe des Abends immer mehr zur Frage, wie kriminell ist eigentlich die Polizei? Die Debatte um Racial Profiling, um die Nennung von Täterherkünften, aber auch um vorschnelle, zu vorurteilsbehaftete Kommunikation seitens der Polizeipressesprecher nahm am meisten Zeit ein. Ich persönlich war vor allem beeindruckt von Marina Hackenbruch, als sie trotz emotionaler Zuschauerzurufe ganz kühl und sachlich den Auftrag der Polizei beschrieb. Staatsfunktion aufrechterhalten, das Chaos verhindern, Gesetze schützen. Egal, ob der Zeitgeist gerade liberal oder repressiv, das politische Programm grün oder tiefschwarz ist, die Polizei bleibt neutral. Das klang in meinen Ohren vertrauenswürdig, denn wir vergessen ja viel zu oft, was der eigentliche Kern unserer aller Freiheit ist, nämlich Voltaire. Ich verachte ihre Meinung, aber ich gebe mein Leben dafür, dass sie sie sagen dürfen. Die, die in den allerschlimmsten Fällen wirklich ihr Leben dafür geben, dass Staatsfeinde ihr Recht zur Demonstration haben, das sind eben die Polizistinnen und Polizisten, denen wir alle im Alltag begegnen, aber vielleicht zu selten auch unseren Respekt aussprechen für das, was sie tun. Damit enden wir den heutigen Podcast für Deutschland am 25. Januar. Das war wieder eine Auslese der jüngsten Junge-Köpfe-Debatte. Das ganze Gespräch, das kann ich Ihnen wirklich sehr empfehlen und das stellen wir in die Shownotes. Dafür danke ich Kevin Gremmel, der heute mitgearbeitet hat. Morgen begrüßt sie hier an gleicher Stelle, gleiche Welle, meine Kollegin Theresa Weiß, die sich mit den Chancen und Risiken der anstehenden Wahlrechtsreform auseinandersetzen wird. Mein Name ist Simon Strauß. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und freue mich auf ganz bald.